Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Sie ist die größte grenzüberschreitende Wahl auf dem Planeten, so formuliert es die EU-Kommission. Gemeint ist die Europawahl, die heute in den Niederlanden und Großbritannien begonnen hat. Wir schauen auf die finanzielle Seite, denn die jetzt zu wählenden Abgeordneten des Europaparlaments entscheiden mit über den Haushalt der EU. Aber zuvor die Deutsche Bank, früher einmal die Ikone der Deutschland AG, heute in vielen Belangen nur noch ein Schatten ihrer selbst. Besonders der Aktienkurs von nur noch etwas über 6 Euro treibt Anlegern die Zornesröte ins Gesicht. Die beste Gelegenheit, diesen Wallungen Raum zu geben, bietet den Aktionären die Hauptversammlung. Heute lud Deutschlands immer noch größtes Geldhaus dazu in die Frankfurter Festhalle ein. Wie festlich oder unfestlich es dazu ging. Mischa Ehrhardt war für den Deutschlandfunk vor Ort.
Die Aktionäre der Deutschen Bank kommen an den Protestierenden vor dem Eingang der großen Festhalle in Frankfurt nicht vorbei. Nichtregierungsorganisationen wie Facing Finance oder Attac machen lautstark ihrem Unmut über Deutschlands größtes Geldhaus Luft.
Die Deutsche Bank ist in jede Menge dreckige Geschäfte verwickelt. Diese Bank schadet dem Gemeinwohl. Wir brauchen eine Bank, die der Gesellschaft dient. Das tut die Deutsche Bank in dieser Form nicht,
sagt Attac-Sprecherin Frauke Distelrath. Ein paar Meter weiter im Eingangsbereich des Versammlungsortes stehen die Aktionäre an den Sicherheitskontrollen Schlange. Auch sie haben jede Menge aufgestauten Ärger im Gepäck. Mit welchem Gefühl sind sie heute zur Aktionärsversammlung gekommen?
Mit einem ganz beschissenen Gefühl. Dann immer wieder neue Hiobsbotschaften auftauchen und die ganzen schlechten Nachrichten überhaupt kein Ende nehmen.
Der Aktienkurs, er sagt alles, oder?
In der Tat ist der Aktienkurs der Bank heute, zum Tag der Hauptversammlung, auf einen neuen historischen Tiefstand gefallen. In seiner Rede war sich Deutsche Bankchef Christian Sewing der Kritik an der Bank und von Seiten seiner Aktionäre bewusst.
Warum beginne ich so grundsätzlich? Weil wir heute viel diskutieren und verständlicherweise viel Kritik hören werden. Wir werden über Ertragsrückgänge und Kostenprogramme reden, über unsere Kontrollsysteme und über einen enttäuschenden Aktienkurs.
Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass die Bank offenbar Probleme damit hat, Zahlungen von Großkunden vorschriftsmäßig zu prüfen. Das ist umso pikanter, als die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht BaFin der Bank im vergangenen Herbst einen Sonderkontrolleur ins Haus geschickt hat, ein bis dato einmaliger Vorgang. Zudem steht die Bank in den USA im Rampenlicht, weil sie nun Unterlagen zu Finanzgeschäften des US-Präsidenten Donald Trump an die Behörden weitergeben soll. In den USA ermittelt auch die für Bankenaufsicht zuständige Notenbank Fed im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen gegen die Danske Bank. Für die hat die Deutsche Bank Geschäfte im Wert von rund 150 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Und es steht die Frage im Raum, ob sie hier nicht genauer hätte hinsehen und kontrollieren müssen.
Ja, das vergangene Jahr hat auch Rückschläge mit sich gebracht.
Musste denn auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner eingestehen.
Diese Vorfälle haben das Vertrauen in uns erneut erschüttert. Bei Kunden, in der Öffentlichkeit und auch bei vielen Aktionären.
Deutlich wurde das in den Redebeiträgen von Aktionären oder Aktionärsvertreterinnen. Bereits im Vorfeld hatten die einflussreichen Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS ihren Kunden empfohlen, dem Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank die Entlastung zu verweigern. Zur Stunde hält die Debatte in Frankfurt noch an. Der Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Klaus Nieding, sagte, er werde in diesem Jahr noch für eine Entlastung stimmen, um die Bank nicht noch tiefer in eine Krise zu stürzen. Der Vertreter der Fondsgesellschaft der Sparkassen, also der DK Bank, sagte, er werde zwar für eine Entlastung des Vorstandes stimmen, allerdings nicht für die des Aufsichtsrates. Denn unter dessen Chef Achleitner ist der Aktienkurs der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren um rund 70% eingebrochen, bis auf den historischen Tiefstand heute. Als Mittel, um aus der Krise zu kommen, will die Bank an ihrer Strategie festhalten. Einsparungen und Konzernumbau sollen die Bank wieder profitabel machen.
Wir werden die Transformation beschleunigen, indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind. Wir sind zu harten Einschnitten bereit.
Deutsche Bankchef Christian Sewing ist zu harten Einschnitten bereit und wir nehmen diesen Bericht von Michael Ehrhardt mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Erste Frage an Sie. Zu Beginn der Hauptversammlung heute Morgen ist der Kurs der Deutsche Bank Aktien nochmal abgebrochen. Wie sieht's denn im Moment aus?
Ja, 6,35 Euro, so das neue Rekordtief. Da muss man wirklich mehr Geld für eine große Pizza ausgeben. Aktuell sehen wir bei dem Kurs der Deutschen Bank ein Minus von mehr als 2%. Eine Aktie kostet 6,46 Euro.
Probleme für die Deutsche Bank, wohin man schaut, Zinsmanipulation, Geldwäschevorwürfe, zuletzt ein mögliches Kontrollversagen bei Geschäften mit Donald Trump. Aber heute bei der Hauptversammlung geht es vor allem um die Verantwortung des Aufsichtsrates, richtig?
Ja, das ist richtig. Es geht um Paul Achleitner, seit 2012 Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Zu seinen Aufgaben bzw. zu den Aufgaben des gesamten Aufsichtsrates gehört es ja, dem Management auf die Finger zu schauen, um Misswirtschaft, um Fehlverhalten aufzudecken. Dieter Hein sitzt neben mir vom Analysehaus Fairischert. Herr Hein, hat Achleitner versagt?
Ja, und zwar nicht nur bei der Deutschen Bank, er war ja davor auch bei der Allianz und da hatte der Allianz einen Verlust von 25 Milliarden Euro eingebrockt durch die Übernahme der Dresdner Bank. Er musste allerdings deswegen nicht gehen und auch jetzt ist er weiter am Ruder und die Aktionäre, und von daher halte ich das Ganze auch von den Aktionärsvertretern für eine Showveranstaltung, die haben 2017 den Herrn Achleitner wiedergewählt, obwohl sein Handeln da schon zu desaströsen Verlusten bei der Deutschen Bank geführt hat. Also von daher, auch wenn man sich die Beteiligung der Aktionäre an der Hauptversammlung anschaut, von den Prozenten, 35% sind es, die institutionellen Aktionäre halten 80%. Also anscheinend scheint das niemanden zu interessieren.
Warum kommt die Deutsche Bank nicht aus der Talsohle heraus?
Ganz einfach, das habe ich Ihnen schon versucht, 2012 zu erläutern. Das Investmentbanking, das kann die Deutsche Bank nicht. Das ist extrem teuer, ist unprofitabel und enthält sehr hohe Risiken. Und bitte nicht vergessen, die Deutsche Bank hat in den letzten vier Jahren von 2015 bis 2018 in jedem Jahr für die Aktionäre einen Verlust ausgewiesen, insgesamt in den vier Jahren 9,7 Milliarden, aber sie hat rund 7 Milliarden Erfolgsboni für was eigentlich gezahlt. Also da sieht man schon an diesen paar Zahlen, wo die Probleme bei der Deutschen Bank sind.
Die profitablen Bereiche sind eben angesprochen worden bei der Hauptversammlung. Welche sind das?
Müssten eigentlich die Deutsche Bank fragen. Also das Investmentbanking ist es per se gerade im Bereich Global Markets, also im Handelsbereich, schon lange nicht mehr. Man hat dann vor einigen Jahren das Transaction Banking einverleibt, das hoch profitabel ist, wenn man sieht, wie profitabel das früher war und wie jetzt der Gesamtbereich Investmentbanking ist, dann macht der Rest alles Verlust. Das Privatkundengeschäft, Retailgeschäft heißt es im Angelsächsischen, ist profitabel, auch das Asset-Management-Geschäft, aber es könnte weitaus profitabler sein.
Wird die Deutsche Bank oder ist die Deutsche Bank nicht schon längst ein Übernahmekandidat?
Nein, denn wer sollte sie übernehmen? Man muss mal sehen, man zahlt für 1 Euro Eigenkapital nur 20 Cent. Das heißt, die professionellen Investoren sehen, dass da unkalkulierbare Risiken in den Bilanzen stecken. Und wer sollte sich eine Bank mit einer Bilanzsumme von 1,4 Billionen Euro in die Bücher nehmen, um dann vielleicht an ihr Pleite zu nehmen?
Wie geht's weiter mit der Deutschen Bank?
Also die Investmentbanker aus meiner Sicht, die Angelsächsischen, werden die Deutsche Bank ausnehmen, bis sie den Exitus erreicht hat.
Und das könnte wann sein?
Jederzeit.
Sagt Dieter Hein vom Analysehaus Fairisearch.
Oje, das sind ja düstere Aussichten. Liebe Frau Wehrle, dann lassen wir uns noch auf den Gesamtmarkt heute schauen. Der Zollstreit Amerika, China schwelt weiter. Was macht der Markt heute draus?
Da geht's nach unten. Die Kurse auf breiter Front im Minus. Der DAX unter 12.000 Punkten, aktuell bei 11.987 Punkten. Ein Minus von 1,5% ist das.
Heute erster Tag der Europawahl. Schauen wir auf Großbritannien. Die britische Premierministerin Theresa May leitet angeblich schon in Kürze ihren Rückzug ein. Spiegelt sich das wieder beim Pfund oder an der Börse in London?
Ja, das britische Pfund in US-Dollar gibt nach, fällt auf den tiefsten Stand seit Januar. Denn ein ungeordneter Brexit ist wieder wahrscheinlicher geworden. Bei der Börse in London der Leitindex mehr als 1% im Minus.
Dann noch ein Einzelwert. Heute sind auffällig die Werte von Pfeiffer Vakuum. Was ist da los?
Pfeiffer Vakuum, ein, ja, wie der Name schon sagt, ein Vakuumpumpenhersteller, befürchtet, dass dieses Jahr schlechter sein wird wie das vergangene Jahr. Der Jahresauftakt war bereits schwierig, hohe Kosten, Kaufzurückhaltung bei einigen Kunden. Das macht sich negativ bemerkbar. Man muss auch das Umfeld sehen. Die schwächer werdende Weltwirtschaft, die Handelsstreitigkeiten, die Veränderungsprozesse in vielen Branchen, das alles bleibt nicht ohne Folgen. Und die Aktien fast 5% im Minus.
Dann sehen wir, dass der Ölpreis wieder nachgibt. Ist ja eigentlich eine gute Nachricht für Autofahrer. Aber wie kommt das?
Das Öl der Nordseesorte Brent, das Fass unter 70 Dollar, Fass amerikanisches Leichtöl 60,51 Dollar. Gut, die Zahlen kann man aber auch anders lesen. Es geht um Ölreserven in den USA. Das amerikanische Energieministerium hatte gemeldet, dass die Ölreserven auf den höchsten Stand seit Mitte 2017 gestiegen waren. Steigende Ölreserven könnten ein Hinweis auf eine geringere Nachfrage sein. Ja, und Nachfragesorgen vielleicht auch wegen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China.
Dann kurz noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro 1,1138 Dollar, die Umlaufrendite gesunken von minus 0,14 auf minus 0,16% und die Feinunze Gold aktuell 1.277,21 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist im Mai unerwartet kräftig gefallen. Der IFO-Geschäftsklimaindex ging von 99,2 auf 97,9 Punkte zurück. Ralf Schmidberger meldet sich aus München.
Es fehlt derzeit der Schwung in der deutschen Konjunktur. Insbesondere die aktuelle Lage schätzen die Unternehmen schlechter ein. Das gilt für die Industrie und jetzt auch für die Dienstleister, wie IFO-Präsident Clemens Fuest erklärt.
Es sind vor allem die industrienahen Dienstleister, bei denen es nicht gut läuft, zum Beispiel im Bereich Leasing. Dort werden ja oft Investitionsgüter auch für die Industrie bereitgestellt. Wir müssen sehen, die deutsche Industrie ist seit 3 Quartalen geschrumpft. Die Industrie befindet sich also in einer Rezession. Wir sehen, dass die Schwäche der Industrie schon Folgen hat für die Wirtschaft, sich also jetzt auch auf die Dienstleister ausweitet.
Im Handel zeigt sich derzeit ein gespaltenes Bild. Während der Großhandel einen deutlichen Dämpfer verspürt, zeigen sich die Einzelhändler optimistischer als zuletzt. Auf dem Bau läuft es weiterhin glänzend, der Bauboom hält an. Für das Gesamtjahr geht das Münchner IFO-Institut von einem schwachen Wachstum aus in Deutschland. Eine Rezession droht laut den Wirtschaftsforschern aber nicht.
Der wichtige IFO-Geschäftsklimaindex fällt unerwartet deutlich, Ralf Schmidberger war das. Und nach den Autobauern VW, Audi und Porsche muss auch der Autozulieferer Bosch ein hohes Bußgeld im Dieselskandal zahlen. Bosch ist in den VW-Skandal verstrickt, weil der Zulieferer die entsprechende Motorsteuerung geliefert hat, mit deren Software Volkswagen Diesel manipulierte. Kater Janssen.
Mit 90 Millionen Euro liegt die Strafzahlung deutlich unter der, die Anfang des Monats gegen den Autobauer Porsche verhängt worden war. Das Bußgeld setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der Großteil der Summe wird fällig, weil das Unternehmen wirtschaftliche Vorteile hatte. Ein kleinerer Anteil entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Wie schon bei Porsche sieht die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auch bei Bosch eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht als erwiesen an. Seit 2008 seien rund 17 Millionen Motorsteuer- und Dosiersteuergeräte des Autozulieferers an verschiedene Hersteller im In- und Ausland gegangen. Die Software der Geräte habe teilweise unzulässige Komponenten enthalten. Dadurch hätten die Fahrzeuge mehr Stickoxide ausgestoßen als erlaubt, so die Begründung der Staatsanwaltschaft. Das Bußgeld muss binnen 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg gezahlt werden. Da Bosch die Zahlung bereits akzeptiert hat, ist das Ordnungswidrigkeitenverfahren damit abgeschlossen. Weitere Ermittlungen gegen einzelne Mitarbeiter im Rahmen des Dieselskandals laufen aber weiter.
Kater Janssen zu Bosch und Themenwechsel. Sie ist eine der größten demokratischen Wahlen der Welt. Über 400 Millionen EU-Bürger sind seit heute aufgerufen, die Abgeordneten des neuen Europaparlaments zu bestimmen. Nur in Indiens Demokratie werden mehr Menschen an die Urnen gerufen. Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Europaparlaments, es bestießt jährlich den milliardenschweren EU-Haushalt mit. Holger Roman ist für uns der Frage nachgegangen, welche wichtige Rolle die Finanzen in der EU spielen.
Wer zahlt, schafft an. Ein Grundsatz, der auch auf europäischer Ebene gilt. Der Haushalt der EU, pro Jahr rund 150 Milliarden Euro, wird zwar von den drei Institutionen, Kommission, Parlament und Rat, gemeinsam ausgehandelt und verwaltet. Das Geld, das letztlich nach Brüssel fließt, stammt aber fast vollständig aus den nationalen Etats und wird im sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen, MFR, langfristig verplant. Eigene Steuern oder Abgaben darf die EU nicht erheben und sie darf, anders als die Mitgliedstaaten, auch keine Schulden machen, wie der zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger betont.
Die Europäische Union selbst ist schuldenfrei.
Wie viel Geld der EU zur Verfügung steht und auf welchen Politikfeldern es schwerpunktmäßig ausgegeben wird, das legen die Finanzminister und Regierungschefs alle 7 Jahre in äußerst komplizierten und langwierigen Verhandlungen fest. Kompliziert und langwierig vor allem deshalb, weil am Ende Einstimmigkeit gefordert ist und die verschiedenen nationalen Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Maßgebliche Bezugsgröße ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den die EU-Staaten am Ende in den gemeinsamen Finanztopf einzahlen müssen. Aktuell beträgt die Quote 1% des BIP. Trotz der eindrucksvollen Gesamtsumme eine recht überschaubare Belastung für das einzelne EU-Mitglied, gibt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu bedenken.
Der europäische Haushalt kostet einen europäischen Steuerzahler pro Tag eine Tasse Kaffee.
Investiert werden die Haushaltsmittel in die unterschiedlichsten Projekte und Maßnahmen, nach Möglichkeit solche, die der Gemeinschaft als Ganzes nützen. Stichwort europäischer Mehrwert. Dazu gehören zum Beispiel der Ausbau der Infrastruktur, also Straßen, Schienen, Energie- und Kommunikationsnetze, der Schutz der Umwelt oder die Sicherung der Außengrenzen, neuerdings sogar die gemeinsame Verteidigung. Aber auch zahlreiche Förderprogramme im Bereich Bildung und Wissenschaft werden von Brüssel mitfinanziert. Allen voran das beliebte Studentenhilfswerk Erasmus+, das seit über 3 Jahrzehnten den Austausch junger Menschen in Europa ermöglicht. Den Löwenanteil des Budgets, über 40%, machen noch immer die Hilfen für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft aus. Gut 60 Milliarden Euro Jahr für Jahr kommen so Europas Bauern sowie dem ländlichen Raum zugute. Ein Umstand, der schon seit längerem für Kritik sorgt und an dem sich demnächst etwas ändern könnte.
Der Brexit ist ein Game Changer. Und neue Aufgaben, Migration, Terrorismusbekämpfung, Grenzschutz oder Verteidigung sind auch eine völlige Veränderung unserer europäischen Agenda.
Der geplante, zuletzt jedoch verschobene Austritt des EU-Mitglieds Großbritannien könnte eine gehörige Lücke in den künftigen Haushalt reißen. Schätzungen sprechen von bis zu 13 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Fehlbetrag, der sich nicht so einfach durch Kürzen oder Umschichten decken lässt. Schatzmeister Oettinger geht davon aus, dass die verbleibenden 27 EU-Länder für rund die Hälfte der Summe einspringen müssen. Insgesamt möchte der Schwabe den Budgetrahmen für die nächste Finanzperiode gerne moderat ausweiten, wie er sagt, und zwar um rund ein Fünftel auf bis zu 1,18% des BIP. Für Zündstoff in den anstehenden Verhandlungen ist also gesorgt. Vor allem in Deutschland dürfte der neue MFR lebhaft diskutiert werden. Bei einem Gesamtvolumen von etwa 1,2 Billionen Euro, verteilt auf 7 Jahre, kommt auf das wirtschaftlich potenteste EU-Mitglied eine zusätzliche Last von geschätzten 3 bis 4 Milliarden Euro jährlich zu. Ingeborg Gräßle, Vorsitzende des mächtigen Haushaltskontrollausschusses, hat die Entwicklung im Blick, warnt jedoch dringend vor einer Neuauflage der uralten Nettozahlerdiskussion.
2/3 unserer Exporte geht in den Binnenmarkt. Damit verdienen wir richtig handfestes Geld. Und von diesem Bruttoinlandsprodukt 22-23% Export erlöst, geben wir 1% an die Europäische Union. Ich würde sagen, das ist für uns ein Riesengeschäft.
Ingeborg Gräßle, Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments, im Beitrag von Holger Roman. China hat offiziell Beschwerde bei den USA über die Behandlung des Huawei-Konzerns eingelegt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking sprach von wirtschaftlicher Schikane seitens der USA. Washington hatte Huawei samt seiner Tochterfirmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Unternehmen aus den USA und Japan kündigten daraufhin an, nicht mehr vollumfänglich mit Huawei zusammenzuarbeiten. Unterdessen betonte das Außenministerium in Peking, die Regierung sei zur Fortsetzung der Handelsgespräche mit den USA bereit. Die Gespräche zwischen den USA und Europa haben unterdessen noch nicht einmal begonnen. Laut EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gibt es auch noch keinen Termin dafür. Das sagte sie am Rande eines Ministertreffens bei der OECD in Paris gestern Abend. Dort war sie mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zusammengekommen. Heute treffen sie sich erneut. Dann wird auch ein japanischer Vertreter dabei sein. Ein Thema könnten unfaire chinesische Handelspraktiken sein. Diesbezüglich forderte der US-Ökonom Brad Setzer früherer Berater von Barack Obama, eine engere Zusammenarbeit der USA, Europas und Japans. Mit Blick auf China hätten sie die gleichen Sorgen, sagte er dem Deutschlandfunk.
The concerns around China are, I think, shared. And I think there is scope for the US, Europe and Japan to work together more effectively to put some pressure on China. That said, there is no way Europe will follow the US and take all the actions that Lighthizer and Trump have already taken.
Dass die USA auch Europa mit Zöllen bedrohten, gefährde aber die Zusammenarbeit, so Setzer. Das ganze Interview hören Sie in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Verbraucher müssen sperrige oder schwer zu transportierende Produkte bei Mängeln nicht unbedingt zurücksenden. Das entschied heute der Europäische Gerichtshof. Wenn mit dem Transport erhebliche Unannehmlichkeiten verbunden wären, müssten die Verkäufer sich darum kümmern, erklärten die Richter.
Sehr gerne mit den Wirtschaftsnachrichten. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Auslegung der Härtefallregelung bei Eigenbedarfskündigungen. Einer der verhandelten Fälle zeigt das Problem. Wiegen die Interessen des Vermieters, der mit Frau und zwei Kindern in zwei Zimmern lebt, schwerer als die seiner demenzkranken, über 80-jährigen Mieterin, die nach Jahrzehnten ausziehen soll?
Die Tageszeitung Taz aus Berlin kommt zu folgendem Schluss. Eine Immobilie zu kaufen ist das eine. Eine Immobilie mit einem darin lebenden Menschen für den Eigenbedarf zu erwerben, etwas ganz anderes. Die Misere ist, die individuelle Not des Käufers und die Not der Mieterin gegeneinander zu rechnen. Aber in der Tat war es ja der Käufer, der diese Situation wissentlich heraufbeschwor. Rechtlich wird es also auf eine noch genauere Prüfung des Einzelfalls hinauslaufen. Als moralische Richtschnur aber könnte dienen, eine Wohnung mit einem Menschen darin ist mehr als eine Immobilie. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, in der Auseinandersetzung um Eigenbedarfskündigungen stehen meist gewichtige und grundgesetzlich geschützte Güter im Wettstreit. Die Streitfälle sind durchdrungen von Einzelinteressen und Besonderheiten. Es kollidieren ganze Biografien. Insofern haben durch das Urteil beide Seiten gewonnen, nämlich ein Mehr an Einzelfallgerechtigkeit. Dieses Mehr bezahlen die Beteiligten mit einer höheren Belastung für die Gerichte und längeren Verfahrensdauern, ein angemessener Preis. Uneins sind sich die Kommentatoren über die vom Bundeskabinett beschlossenen Strukturhilfen für die Kohleregion. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet es gut, dass die Politik hier nicht knausert und Gegenden wie die Lausitz nicht sich selbst überlässt. Andernfalls würde sie sich zu Recht den Vorwurf einhandeln, weitreichende Entscheidungen ohne Rücksicht auf die Betroffenen zu fällen. Jetzt kommt es entscheidend darauf an, die Mittel auch klug einzusetzen. Strukturförderung hat das Geld allzu oft nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Die Frankfurter Rundschau bleibt skeptisch. Ein paar Stimmen jetzt und bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen im Herbst mag die Zusage bringen und die AfD etwas kleiner halten. Doch ob das Geld die Regionen wirklich zukunftsfähig macht, steht auf einem anderen Blatt. Das Problem, einfach mit Geld zuzuschütten, wird nicht funktionieren. Die geplanten neuen Straßen und Schienen, Forschungsinstitute, Bundesbehörden und schnelle Internetleitungen werden nicht reichen. Auch private Investoren müssen anspringen. Ob sie das tun, wird der Test auf das große Konversionsprojekt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Sie ist nachzulesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Weitere Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und die Sendung Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Andreas Diehl. Ein Thema dann ist eine Schulklasse aus Wilhelmshaven, die sich mit dem Grundgesetz beschäftigt. Musik.